SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur. Aktuell.
Die Altersvorsorge für Künstler wird auf den Weg gebracht. Nicht alle freut's. Brauner Dirigent. Die Nazi-Vergangenheit von Herbert von Karajan. Und mit Knödel und Aromat, ahnungslos im kenianischen Pauschalferienparadies. Dazu mehr bis um halb, am Mikrofon Sarah Herwig. Um die soziale Vorsorge der Künstlerinnen und Künstler steht es nicht zum Besten. Das wissen die Kulturverbände, die Kulturschaffenden, aber auch die Kulturförderer. Der Bundesrat hat kürzlich beherzt einen Schritt getan. Er hat beschlossen, dass bei Förderbeiträgen vom Bundesamt für Kultur und der Kulturstiftung Pro Helvetia immer 12% des Betrags in die Pensionskasse oder die dritte Säule der Künstler fließen. Damit setzt der Bundesrat Artikel 9 des Kulturförderungsgesetzes um. Diese Gesetzbestimmung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. Nicht alle sind erfreut. Karin Salm.
Wer ab 2013 Kulturgelder aus der Bundeskasse erhält, muss ans Alter denken. Denn in Zukunft gehen 12% eines Förderbeitrags für Künstler in die Pensionskasse oder dritte Säule. Und zwar paritätisch gerecht. Das Bundesamt für Kultur respektive die Pro Helvetia übernehmen 6%, die andere Hälfte der Künstler. Ein Beispiel. Nehmen wir an, der freie Schriftsteller Christian Urz erhielte 2013 von der Pro Helvetia einen Werkbeitrag von 25.000 Franken. Das würde ihn zuerst einmal freuen. Doch dann müsste er 6%, das heißt 1.500 Franken, auf ein Freizügigkeitskonto einzahlen. So auch die Pro Helvetia. Ausbezahlt erhielte er 23.500 Franken. Christian Urz.
Ich habe noch nicht mal eine Pensionskasse. Ich müsste dann ein Freizügigkeitskonto eröffnen. Also man würde das dann ja wohl tun, weil man es tun muss. Aber freuen darüber kann ich mich nicht, wenn das wirklich unvermeidlich ist.
Unvermeidlich ist das Prozedere tatsächlich. Die neue Vorsorgeregelung ist beinhart. Nur wer ein Freizügigkeitskonto oder eine dritte Säule hat, erhält die gesprochenen Kulturgelder vom Bundesamt für Kultur respektive von der Pro Helvetia überhaupt ausbezahlt. Wahlmöglichkeiten gibt's keine. Im Gegensatz zu Christian Urz freut sich der Kulturdachverband Swiss Kultur über die neue Regelung. Schon seit Jahren fordert der Verband eine Verbesserung der Vorsorge. Nach wie vor sei die Lage der meisten freischaffenden Künstlerinnen und Künstler im Alter prekär, sagt Hans Läubli, Geschäftsführer der Swiss Kultur. Und darum sei die neue Bestimmung ein Durchbruch.
Ja, ich denke gerade auch für die Städte und auch für die Kantone, die ja auch ein Interesse daran haben müssen, dass die Künstlerinnen und Künstler nicht einfach im Prekariat leben, dass sie eben auch wie alle anderen eine Altersvorsorge haben und dann nicht einfach der Fürsorge oder den Ergänzungsleistungen anheimfallen.
Der philosophische Poet Christian Urz sieht das anders. Dann werde er halt armengenössig.
Verbrecherisches, dass man halt dann auch eine Altersvorsorge macht und das muss ich akzeptieren können und kann nicht. Ich finde es nur schade, dass man denkt, es geht im Leben nur darum, sich abzusichern und statt dass man denkt, ich versuche jetzt zu arbeiten und morgen gucke ich wieder neu.
Aber nun will der Bundesrat diese Absicherung für Künstler, denn so haben es die eidgenössischen Räte im Kulturfördergesetz gewollt. Auch Hans Läubli von Swiss Kultur hat das so gewollt und nun hat er eine zusätzliche Forderung. In der Kulturförderung in der Schweiz sei der Bund nur Juniorpartner. Den Großteil der Kulturgelder, nämlich 85%, zahlen Städte und Kantone.
Deshalb sind die wichtiger als der Bund. Der Bund war einfach der Auslöser. Und jetzt sollten eigentlich diejenigen, die mehr bezahlen, eben folgen.
Städte und Kantone sollten folgen. Was einfach klingt, ist in der Praxis kompliziert. Beim Thema soziale Vorsorge für Kulturschaffende werden alle angefragten Kulturbeauftragten auffällig wortkarg und erzählen gequält, dass das Thema zwar extrem wichtig, aber auch heikel sei und zurzeit politisch schwer durchsetzbar. Überzeugungsarbeit und Fingerspitzengefühl sei darum gefragt. Fingerspitzengefühl fehlt aber offenbar dem Bundesamt für Kultur. Alle angefragten Kulturbeauftragten sind verdutzt und perplex. Von den neuen Vorsorgebestimmungen für Kulturgelder auf Bundesebene erfahren zum Beispiel Roland Hofer, Präsident der Konferenz der kantonalen Kulturbeauftragten, und Rosi Bitterli, Kulturbeauftragte in Luzern und Präsidentin der Städtkonferenz Kultur von Radio SRF 2 Kultur. Ins Mikrofon sagen will Rosi Bitterli nichts, aber sie ist verärgert, dass das Bundesamt für Kultur bei diesem heiklen Thema so unkoordiniert und ohne Absprache mit den wirklich wichtigen Kulturförderstellen vorgeht. Denn ohne Städte und Kantone ist die Regelung auf Bundesebene kraftlos und nützt gar nichts. Christian Urz bringt es auf den Punkt.
Für mich ist das völlig absurd.
Der Beitrag von Karin Salm. Die neuen Bestimmungen zur sozialen Vorsorge für Künstlerinnen und Künstler werden dann am 10. Januar Thema sein. Im nationalen Kulturdialog mit dem Bundesamt für Kultur und den Kulturbeauftragten der Städte und Kantone. Herbert von Karajan dirigiert Anton Bruckner. Ein auf Hochglanz polierter Klang, strahlend, makellos. Das ist sein Markenzeichen, das sich bis heute gut verkaufen lässt. Neben seinen Aufnahmen und seinen teuren Hobbys wie Flugzeuge und schnelle Autos gibt aber auch Karajans politischer Vergangenheit immer wieder zu reden. Er war Parteimitglied der NSDAP. In Wikipedia kann man sogar seine Parteinummer nachlesen. Der Zeithistoriker Oliver Rathkolb, Professor an der Universität in Wien, hat nun diese Beziehung zwischen Karajan und der Partei genauer untersucht. Gabriela Keggi.
In seinen Untersuchungen kommt Oliver Rathkolb zum Schluss, dass hinter dieser Nähe viel mehr als nur Karriereüberlegungen standen.
Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass er in Salzburg in einem nicht nur deutschnationalen, sondern in einem völkisch-nationalen Umfeld aufgewachsen ist und damit also nicht nur eine großdeutsche Ideologie, die ja damals sehr, sehr viele, fast die Mehrheit eigentlich vertreten haben, sondern er hat auch eine antisemitische Grundkomponente mitgenommen, die sich auch sehr deutlich in diversen Briefen beispielsweise an seine Eltern äußert.
Auch in spätere Karajan-Briefe hat Oliver Rathkolb Einsicht gehabt, wo der Dirigent sich zum Beispiel über die verjudete Volksoper äußert, in der er niemals dirigieren würde. Letzte Woche hat der Zeithistoriker Oliver Rathkolb seine Untersuchungen einer interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Und prompt gab es auch, neben den positiven Reaktionen aus Fachkreisen, Schimpf und Schmäh für seine Kritik am österreichischen Säulenheiligen Karajan.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, war ich sehr überrascht, vor allem aus unserer rechtspopulistischen lokalen Ecke der FPÖ. Da wurde ich ziemlich attackiert. Dritte Nationalratspräsident Martin Graf hat mich auf seiner Homepage als Universitätsprofessor bezeichnet, der das karajansche Erbe besudelt.
Was der Zeithistoriker aber dahingehend versteht?
Dass es offensichtlich noch immer wichtig ist, in bestimmte Wählerschichten oder vielleicht auch in die eigenen Funktionärsgruppen von Zeit zu Zeit sehr, sehr rechtspopulistische, revisionistische Codes auszuschicken.
Warum lohnt sich diese Art von Forschung, Oliver Rathkolb?
Ich glaube, diese Art von Forschung lohnt sich deswegen, um Karajan auch als Menschen besser zu verstehen. Er war ja selbst, wie ich das einmal bezeichnet habe, ein Mythenzauberer. Also er hat ganz genau darauf geschaut und es ist ihm auch bei den meisten Biografen gelungen, dass sie das Bild von ihm wiedergeben, das er gerne nach außen schicken würde.
Dazu gehört auch, dass er zeitlebens an seinem Image arbeitete, strengstens überwachte, was über ihn geschrieben wurde, ansonsten war mit der Justiz zu rechnen. Dazu gehört auch, dass es auch heute noch schwer ist, an persönliche Karajan-Dokumente heranzukommen. Davon kann Rathkolb ein Lied singen. Dazu gehört auch, dass er vor dem Entnazifizierungskomitee seine Mitgliedschaft herunterspielte. Und noch eine Imagekorrektur nennt Oliver Rathkolb.
Die zweite Linie, die er sehr geschickt gefahren ist, ich bin eigentlich ein Opfer des Nationalsozialismus. Ich wurde dann nach der Heirat mit einer Vierteljüdin, mit Anita Gütermann, politisch verfolgt, bin aus der Partei ausgetreten und durfte kaum mehr dirigieren.
Auch das eine von Karajan gemachte Korrektur, meint Oliver Radkolb, denn dadurch, dass der Schwiegervater Gütermann sich von seiner halbjüdischen Ehefrau scheiden ließ und weiterhin gute Kontakte in die NSDAP-Spitze bis zu Josef Goebbels pflegen konnte, wird ihm diese Ehe wohl mehr Nutzen als Schaden gebracht haben. In Goebbels Tagebuch finden sich genug wohlwollende Bemerkungen über den jungen Dirigenten. Bleibt die Frage zum vorläufigen Schluss, ob Karajans unglaubliche Karriere, die so richtig nach dem Krieg losging, vielleicht ganz anders, vielleicht sogar weniger spektakulär verlaufen wäre? Fritz Trümpi, Musikwissenschaftler und Spezialist für politisierte Orchester im Nationalsozialismus, nennt drei Faktoren, die ihm dabei geholfen haben könnten. Das ist einmal das Orchester selbst, die Berliner Philharmoniker, weiter die Schallplattenindustrie, bei der Karajan von Anfang an ganz vorne mitzog, und aber dann eben schon auch die Zeit davor.
Zu verdanken hat Karajan diese Möglichkeiten in Deutschland ab 1933 sich so gut aufzustellen, unter anderem der Tatsache, dass Goebbels ja mit der Reichskulturkammer ein Instrument ins Leben gerufen hat, das als Selektionsinstrument diente. Das heißt, jüdische Dirigenten wurden mit einem Berufsverbot behaftet und in die Emigration gezwungen, wenn sie nicht der Vernichtung anheimfallen wollten. Durch dieses Manko an Dirigenten war natürlich das Feld sehr lückenhaft dann geworden im obersten Dirigentensegment, was dann eben auf die Aufstiegschancen der jüngeren Generation sehr stark befördert hat.
Sagt der Musikwissenschaftler Fritz Trümpi über Herbert von Karajan. Das war ein Beitrag von Gabriela Keggi. Sie hören SRF 2 Kultur aktuell, die Kulturnotizen. Die Finanzierung des neuen Kunstmuseums des Kantons Waadt kommt voran. Ein anonymer Mäzen kündigte eine weitere Spende in der Höhe von 10 Millionen Franken an. In Lausanne ist man zuversichtlich, Ende 2013 mit dem Bau beginnen zu können. Die Gesamtkosten für den Bau des neuen Kunstmuseums unter dem Dach des alten Lokomotivdepots am Bahnhof von Lausanne werden auf rund 75 Millionen Franken geschätzt. 30 Millionen sollen von privaten Sponsoren finanziert werden. Davon kamen bisher 21 Millionen Franken zusammen. 2016 soll das neue Kunstmuseum in Lausanne eröffnet werden. Die Dresdner Philharmonie hat Zukunftsängste. Unsere Situation ist dramatisch, äußerte sich gestern der Chefdirigent Michael Sanderling. Hintergrund ist die zögerliche Haltung der Stadt zum beschlossenen Umbau des Kulturpalasts in einen akustisch guten Saal für die Dresdner Philharmonie. Im Sommer zog das Orchester deshalb aus dem Palast aus, ist sozusagen heimatlos und tourt seither durch die Stadt. Nach ursprünglichem Plan sollte die Zeit des Improvisierens bis Herbst 2015 dauern. Doch weil die Stadt sparen muss, fürchten die Philharmoniker nun eine Verzögerung des Projekts oder gar dessen aus.
Lokaltermin.
Best of Lokaltermin. Zum Jahresende bringen wir Ihnen die besten Produktionen in der Rubrik Lokaltermin aus diesem Jahr. Wer dem Winter entfliehen will und die Sonne sucht, tut das in dieser Jahreszeit mit Vorteil in einem asiatischen oder afrikanischen Ferienresort, etwa in Thailand oder in Kenia. In einem solchen Ferienparadies ist auch der folgende Lokaltermin entstanden. Afrika-Korrespondent Patrick Wülser war in Kenia an einem Ort mit Namen Turtle Bay, also Schildkrötenbucht. Der Ort liegt nur 120 Kilometer südlich von Somalia, wo Krieg und Hunger herrschen und im letzten Winter täglich an die 2000 Flüchtlinge über die Grenze drängten. Davon war im Ferienparadies Turtle Bay allerdings gar nichts zu spüren.
Turtle Bay. Der Ort wird seinem Namen gerecht. Es gibt hier viel betagtes, runzliges Reptilienmaterial, stumpfe Knopfaugendüsen ohne Anzeichen höheren Bewusstseins in der äquatorialen Hitze. Bäuche und Brüste ergeben sich ungeniert den verheerenden Folgen der Schwerkraft. Zeit und Sonne richten allerhand dermatologisches Unheil an. Das Ferienresort ist auch unter Schweizern ein beliebtes Ziel. Arthur und Erika M. aus Meilen sind bereits zum 22. Mal hier. Sie essen gerade ihr Frühstück. Auf dem Tisch eine Büchse Aromat, sauber etikettiert mit Name, Adresse und korrekter Postleitzahl.
Aromat und Matschi nehme ich aus der Schweiz. Das gehört zu unserem Inventar, wenn wir runterkommen. Doch.
Arthur kennt die Menschen hier und hat sie gern. Deshalb betreibt er ein bisschen Entwicklungshilfe.
Darum sage ich, ich spende nichts. Ich gehe da runter, da haben die Leute Arbeit, wenn ich hier bin. Hingegen, wenn ich spende, da gehen vielleicht 5%, wo die Armen kriegen und alles andere verschwindet. Im Busch, sage ich jetzt mal.
Ja. Erika nickt, während Arthur spricht und muss sich an dieser Stelle von uns verabschieden. Sie hat einen Termin. Wasser-Aerobic im Hotel Kuhn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein kräftiger Schwarzer bringt das Touristenvolk ins Schwitzen und Schmach. Am Strand tauchen derweil die ersten Beach Boys auf. Sie verkaufen Muscheln, Schnitzereien, Bootsfahrten und Sex. Auch Rüdiger und Hannelore aus Frankfurt machen einen Strandspaziergang. Er im weißen Träger-T-Shirt, sie im Bikini. Das Paar kreuzt unterwegs eine muslimische Großfamilie auf ihrer sonntäglichen Promenade. Die Frauen sind trotz der Hitze tief verhüllt. Die interkulturelle Begegnung hinterlässt wohl auf beiden Seiten Irritation. Am Mittag gibt es im Pauschalferienparadies ein üppiges Buffet mit allerhand deutschen Wurstspezialitäten und Knödel. Auf Schildern wird man höflich gebeten, den Dresscode zu beachten. Offensichtlich sind im Minimum Unterhosen vorgeschrieben. Mitten im Restaurant ein 10 Meter langer Tisch, darauf ein großes Schild, Reservation for Solo. Eine Reisegruppe bewusster Singles nimmt daran Platz. Einige Kinder sind vom Anblick der sonnenverbrannten Spielformen des menschlichen Erbguts so fasziniert, dass sie ihre Glasse schmelzen lassen. Die rosaroten Menschen aus Übersee füllen sich die Teller. Das Essen vom Buffet und der Wein aus dem 25-Liter-Karton sind im Preis inbegriffen. Es gibt von allem in Hülle und Fülle für alle. Für alle? Nicht ganz für alle. Nur knapp 120 Kilometer nördlich, nämlich stolpern täglich 2000 erschöpfte Flüchtlinge aus Somalia über die Grenze ins kenianische Ferienparadies. 3,5 Millionen Menschen leiden gemäß Schätzungen der UNO in Kenia an Hunger und seit bald 3 Monaten führt das Land Krieg. Von einer Dürre habe er bis heute ehrlich gesagt noch nie etwas gehört, sagt Peter, während er sich am Poolrand abkühlt.
Also von der Dürre habe ich nichts gemerkt. Ich bin zu wenig Afrika-Kenner, dass ich jetzt über jedes Problem berichten könnte. Aber es ist ähnlich wie vor 5 Jahren. Es hat sich nicht allzu viel entwickelt oder weiter gekommen. Für mich ist kein Problem hier. Wir gehen raus gut tauchen. Und ich hoffe, die Piraten können das noch nicht.
Alles kann man ja nicht wissen, gell, meint Eugen, der lieber nicht in Mikrofone spricht. Probleme habe es in Kenia ja schon immer gegeben. Aber diese Schwarzen seien zähe, die würden sich immer wieder aufrappeln. Und Arthur sagt, kein Problem.
Hier ist es so sicher, die Gefahrenzone ist so weit weg, dass außerhalb Nairobi, Richtung Somalia, da gibt es ja all Jahr gibt das, die Stammesrivalitäten und die Kämpfe und da, also da am Strand überhaupt nichts. Ich möchte fast sagen, die Medien tun das so aufbauschen, dass die Touristen Angst haben und nicht also annulliert in der Schweiz oder im Ausland, also zu Hause. Und das ist falsch.
Trotzdem gehört hat man natürlich von der islamistisch-militanten Al-Shabaab. Die haben in den vergangenen Wochen auch an dieser Küste allerhand Schabernack getrieben, stibitzten nachts Touristen vom mondbeschienenen Strand und malträtierten sie auf sehr unfreundliche Weise. Hier hört der Spaß auf. Die Buchungen an der kenianischen Küste sind dramatisch eingebrochen, da muss man Gegensteuer geben. Jeden Tag um 14 Uhr fliegt ein Flugzeug der kenianischen Luftwaffe über den Strand und suggeriert Sicherheit. Und die Hauskapelle versucht, die Gemüter akustisch zu stabilisieren. One two, three. Am Keyboard spielt Detlef. Eigentlich heißt Detlef Sesi Wambere und ist Kikuyu. Er gehört an der Turtle Bay zum Fun-Team. Abends ist er Mitglied der Buschtruppe, welche am Pool wilde Tänze aufführt. Hakuna Matata singt die verkleidete Buschtruppe. Das ist Kiswahili und bedeutet alles kein Problem. Dabei taucht das nächste Problem bereits auf. Kaum hat sich nämlich der Verdauungsapparat und die malträtierte Netzhaut ein bisschen erholt, wird an der Turtle Bay unter dem Äquator bereits das Abendbuffet aufgebaut. Glasierter Rinderbraten mit Schälkartoffeln, dicke braune und gelbe Soßen, Zwiebelbrühe, allerhand Wackelpuddings. Dass es einem hier früher oder später übel wird, ist unumgänglich, wahrscheinlich sogar vorgesehen. Gleich neben dem Buffet steht in großen Lettern:
We kindly request that any guests suffering from stomach disorders should refrain from using the pool. The management.
Bewahre uns, eine kleine Cholera-Epidemie, bei der sich der eine oder andere Weiße, weniger zachsier, nicht mehr aufrappeln würde, hätte dieser wunderbaren Reptilienkolonie und dem kenianischen Tourismusminister gerade noch gefehlt.
Der Lokaltermin von Patrick Wülser. Der Auftakt in unserer Serie Best of Lokaltermin 2012. Am Montag geht's weiter mit einer Mini-Feature-Perle. Es ist der 22. Dezember und wir öffnen ein weiteres Türchen unseres Johann Sebastian Bach Adventskalenders, der uns während der Adventszeit quer durchs Universum des großen Barockkomponisten führt. Heute begleitet uns Cecil Olshausen in eine Landschaft aus Eiskristallen, durch die ein berühmter Bach-Choral schimmert.
Eis weht durch die Luft. Feine Kristalle, scharf und schön. Sie legen sich auf die Erde, decken alles zu, selbst das Wasser gefriert. Und an den Fenstern blühen sie auf, die Eisblumen. Viele von Heinz Holligers Kompositionen entstehen beim Wandern, draußen in der Natur, in den Bergen. Beim Gehen komponiert Heinz Holliger und ständig läuft die Musik mit in seinem Kopf. Hoch hinauf geht er und weit oben im Gebirge auf 4000 Metern über Meer, wo es eiskalt ist und es nur noch wenig Sauerstoff in der Luft hat, dort verändert sich die Wahrnehmung und die Klänge im Kopf tönen aufs Mal ganz anders. Sie sirren, werden gläsern, durchsichtig, zerbrechlich. Dort entstehen Kompositionen wie zum Beispiel Eisblumen aus dem Scardanelli-Zyklus. Musik wird hier zu Natur. Die Töne führen uns mitten hinein in eine gläserne, gefrorene Welt. Es ist eine Geisterwelt, die uns hier anlächelt. Und in dieser Geisterwelt ist auch der Tod allgegenwärtig. Der Tod, der manchmal schön ist wie eine Eisblume. Und wenn man genau reinhört in diese Geistermusik, dann hört man ihn aus weiter Ferne, eingewoben in die Klänge aus Eis, den Bachchoral: Komm, o Tod, du schlafes Bruder. Fast nur ein Schimmern ist es, ein Erinnern. Komm, o Tod, du schlafes Bruder. Eine blühende Blume aus Eis.
Thank you.
der Bachchoral »Komm, o Tod, du schlafes Bruder« mit dem Balthasar-Neumann-Chor, Leitung Thomas Engelbrock. Und davor Heinz Holligers »Eisblumen«, eine Komposition für 7 Streicher, in die der Bachchoral rein verwoben ist. So viel von SRF 2 Kultur aktuell für heute. Redaktion der Sendung Nadja Fischer, Moderation Sarah Herwig.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.